Deutschlandfunk zur Diskussion.
Deiche reißen, Ortschaften, Städte, Landstriche stehen unter Wasser. Menschen müssen evakuiert werden. Hochwasser in Süddeutschland, vor allem in Baden-Württemberg und Bayern. Im Osten Bayerns ist die Lage weiterhin angespannt, in Passau und Regensburg. Und dort, wo das Wasser abgelaufen ist, da hat das große Aufräumen begonnen. Pumpen, Generatoren, Heißluftgeräte rattern. Noch ist der gewaltige Schaden schwer zu beziffern. Kanzler Olaf Scholz besuchte das Hochwassergebiet in Bayern am Montag, machte sich ein Bild von der Lage in Gummistiefeln und das nicht zum ersten Mal.
Das ist in diesem Jahr das vierte Mal, dass ich in ein konkretes Einsatzgebiet gehe und mir anschaue, was dort ist. Das ist aber auch ein Hinweis darauf, dass was los ist. Wir werden also die Aufgabe, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten, nicht vernachlässigen dürfen. Auch das ist eine Mahnung, die aus diesem Ereignis und dieser Katastrophe mitgenommen werden muss.
Was folgt aus diesen extremen Wetterereignissen, die zunehmen? Was braucht es für einen besseren Schutz vor Überschwemmungen? Wie schaffen wir langfristigen Klimaschutz? Und warum wird oft erst gehandelt, wenn die Wetterkatastrophe schon längst da ist? Das fragen sich nicht nur viele Betroffene, das wollen auch wir diskutieren. Mein Name ist Maria Grunwald und das sind meine Gäste. Hubert Aiwanger, Freie Wähler, stellvertretender Ministerpräsident in Bayern, außerdem Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Die Einsätze in Bayern haben bestens funktioniert, sagt er, und die Staatsregierung habe Milliarden in den Hochwasserschutz investiert. Trotzdem wird auch über Versäumnisse beim Hochwasserschutz diskutiert, gleich dazu mehr. Hubert Aiwanger ist aus München zugeschaltet. Herzlich willkommen.
Ich grüße Sie.
Cornelia Weigand ist unsere nächste Gast. Sie ist Landrätin im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Sie war bei der Jahrhundertflut im Ahrtal im Juli 2021 selbst betroffen. Ihr Haus lief voll, Nachbarn starben. Als Landrätin ist sie mit dem Versprechen angetreten, den Klimawandel radikal bekämpfen zu wollen. Wie weit sie damit gekommen ist, erfahren wir gleich. Sie ist aus Ahrweiler zugeschaltet. Danke, dass Sie dabei sind, Frau Weigand.
Herzliche Grüße von der Ahr. Es freut mich, dabei zu sein.
Und wir haben Niklas Höhne in der Runde, Klimaforscher, Professor an der Universität im niederländischen Wangeningen. Er hat bei mehreren Berichten des IPCC, des Weltklimarats, mitgeschrieben und er ist außerdem Gründer des New Climate Institute. Er sagt, die Extremwetter zeigen, wir müssen jetzt dringend Treibhausgasemissionen reduzieren. Er ist aus Bonn zugeschaltet, auch Ihnen herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
Und hier noch ein Hinweis, wir zeichnen diese Sendung am Mittag, 5. Juni, auf. Starten möchte ich mit einigen Stimmen von Betroffenen aus den Hochwassergebieten in Baden-Württemberg und Bayern.
Ja, wir sind aus dem Hof nicht mehr rausgekommen, das Wasser war schon zu hoch, wir haben die Autos nicht mehr starten können. Riesen, immenser Schaden. Keine Ahnung, wie das weitergeht, wer das übernimmt. Also das ist furchtbar.
Ich bin jetzt über 30 Jahre bei der Pfeiffer Steinberg, aber so massiv, dass also das Wasser 2 Meter durch den Ort geht, das haben wir noch nie gehabt.
Der ganze Keller überflutet, neue Heizung vor 2 Tagen eingebaut, alles kaputt, Wahnsinn.
Ich bin gerade ins Bett gegangen, dann habe ich Sirene gehört und wie die Feuerwehrmänner dann in die Haustür gekommen ist und hat geklingelt. Wir sollen alle unser Haus verlassen.
Leider hat es uns in der Nacht einen Damm zerlegt, im wahrsten Sinne des Wortes, in Ebenhausen-Werk. Das nervt auch, wenn man wirklich sagt, wann hört denn der Mist jetzt endlich mal auf?
Ja, Herr Aiwanger, wir haben soeben einen kleinen Eindruck bekommen, wie sich Flutbetroffene gerade fühlen. Sie waren ähnlich wie auch Ministerpräsident Söder im Hochwassergebiet in Bayern unterwegs. Was haben Sie da erlebt?
Ja, in vielen Fällen einfach Menschen, die den Keller voller Wasser hatten, teilweise Öl ausgelaufen, teilweise sogar Situationen, dass die Häuser einmal von Schlamm befreit wurden und einen Tag später kam der nächste Platzregen und der Keller war wieder voller Schlamm. Also da könnte man wirklich verzweifeln. Kernaussage bei diesem Hochwasser ist in meinen Augen, dass hier dezentral Rückhaltebecken, Rückhaltemöglichkeiten geschaffen werden müssen. Es ist also dieses Mal nicht, dass die ganz großen Flüsse, Donau und so weiter, über die Ufer getreten sind und ganze Landstriche unter Wasser gesetzt haben, sondern diesmal eher andersrum, an den kleinen Flüssen, die teilweise niemand am Schirm hatte, lokale Niederschlagsereignisse, die sich dann summiert haben, in die Dörfer reingeströmt sind. Noch bevor das Wasser in der Donau war, hatten wir schon die große Katastrophe. Also wir werden mehr in die kleinen Gebiete auch gehen müssen bei künftigen Schutzmaßnahmen und nicht nur zu sagen, an den großen Flüssen wird das Problem gelöst. Wir müssen an den großen Flüssen und in den kleinen Zuflüssen überall tätig werden.
Wir bitten die Tonqualität zu entschuldigen, aber ich hoffe, es funktioniert noch. Herr Aiwanger, Sie sind schon direkt direkt in die Analyse gegangen, was man künftig machen müsste, mehr auch in kleinere Gebiete gehen und dort investieren. Ich möchte aber nochmal auf den Punkt zurückkommen der persönlichen Erlebnisse. Frau Weigand, bei der Flut 2021 im Ahrtal waren Sie Verbandsbürgermeisterin für Altena. Ihr Haus wurde überflutet und wir wissen, es wurde sehr spät gewarnt. Auch das ein Grund, warum 2021 im Ahrtal mehr als 130 Menschen starben. Welches Bild oder welche Erfahrung hat Sie nicht mehr losgelassen?
Ich glaube, das ist das ganze Zusammenspiel dieser Erfahrung. Herr Aiwanger hat es gerade ein bisschen skizziert. Wir haben mit der Ahr einen Mittelgebirgsfluss. Das Gefälle ist größer als vom Rhein, vom Bodensee bis in die Nordsee. Das heißt, das hat sich extremst schnell aufgebaut und zu Höhen. Wir haben teilweise 10 Meter Wasserstände in den Ortschaften gehabt. Das kann man sich nicht vorstellen. Es sind Straßen weggeschwommen. Die Leute haben um ihr Leben gekämpft auf den Dächern und das nicht einzelne, sondern zu Hunderten. Und das ist einfach etwas jedes Mal wieder, wenn wir diese vollgelaufenen Straßen sehen und verzweifelte Leute sehen. Das bleibt eine Generation und das entwickelt sich nicht wie ein normales Flusshochwasser, sondern das hat eine unglaubliche Dynamik. Deswegen muss es so viel mehr zum einen in die Katastrophensysteme gepumpt werden, in die Vorwarnungsmöglichkeiten in diesem kurzen Horizont, aber eben auch in eine Prävention, einen Schutz, der vorher greift. Das sind die großen Becken, die der Herr Aiwanger angesprochen hat, wo wir in der Planung sind, sind aber auch andere Maßnahmen.
Sie haben gerade gesagt, und die Vorwarnung ja, diese Bilder bleiben und Sie haben gerade aber auch schon weitergeführt, dass Vorwarnsysteme benötigt werden. Das muss ja in Bayern jetzt zum Beispiel ganz gut geklappt haben. Die Menschen waren ja gewarnt. Es wurde auch schon gesagt, dass die Einsatzkräfte koordinierter gearbeitet haben. Trotzdem, Frau Weigand, was würden Sie sagen, was war die größte Lehre für Sie aus der Flutkatastrophe im Ahrtal?
Ein Thema ist tatsächlich die Lessons learned im nach vorne gucken, dass wir einen Gleichklang brauchen von ganz vielen verschiedenen Instrumenten. Der Aufbau, den wir machen, der muss widerstandsfähiger sein, deutlich widerstandsfähiger gegen Extremereignisse, also einen resilienten, nachhaltigen Aufbau. Das ist unser Fokus im Bereich der Gewässerwiederherstellung. Wir haben ja 40 zerstörte Flusskilometer, wird dem Fluss deutlich mehr Raum gegeben, sehr viel mehr Retentionsraum. Wir bauen den Katastrophenschutz aus. Wir lokal, wir sind ja hier bei uns in den Kreisen dafür zuständig, aber auch auf Landes- und Bundesebene und in den örtlichen Kommunen. Und das ganz Wichtige ist, und das ist ein Novum für unseren Mittelgebirgsfluss, überplanen wir das gesamte Einzugsgebiet, um Wasserrückhalt im Einzugsgebiet realisieren zu können. Das sind 900 Quadratkilometer. Wir haben gerade am Montag den Menschen hier im Tal erstmal öffentlich dort die wirklich mutmachenden Zwischenergebnisse vorgestellt.
Also viele verschiedene Instrumente, die Sie sagen, die tatsächlich da benötigt werden und die im Einklang sein müssen. Herr Höhne, Hochwasser folgt auf Hochwasser. Und wir haben es von Scholz ja gehört. Allein dieses Jahr war er mehrmals in Krisengebieten in Gummistiefeln unterwegs. Auf welcher Grundlage sagen Sie, das sind nicht einfach nur Wetterkapriolen? Das sind klar Folgen der Erderwärmung des Klimawandels.
Ja, genau, das ist die Frage. Ist das noch Wetter oder ist es schon Klimaänderungen? Es ist eindeutig Klimaänderungen. Also Hochwasser gab es schon immer, aber was sich jetzt anders ist wegen des Klimawandels ist, dass sich die Häufigkeit erhöht und auch die Heftigkeit dieser Extremwetterereignisse. Wir haben jetzt schon eine globale mittlere Temperatur, die ist höher denn je, auch außerhalb der Schwankungsbandbreite. Das bedeutet, es wird extrem warm und es kann aber auch sehr viel Wasser verdunsten. Auch sind die Ozeane extrem warm, sehr viel wärmer, als wir das je gemessen haben. Und das bedeutet, diese warme Luft kann sehr viel Wasser aufnehmen und das viele Wasser muss irgendwann auch wieder runterkommen. Und genau das sehen wir jetzt hier. Das sind Vorboten vom Klimawandel und das geht von alleine nicht weg, sondern wird noch schlimmer. Und deswegen, um dem Ganzen wirklich vorzubeugen und zu sehen, dass das in Zukunft nicht noch schlimmer wird, müssen wir eben Treibhausgasemissionen reduzieren. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig.
Also das ist Ihr Credo, das muss daraus für die Politik folgen. Man muss gucken, dass man Treibhausgasemissionen reduziert.
Man muss natürlich Hochwasserschutz betreiben, das ist klar. Und das wurde in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Das ist jetzt klar, dass das passieren muss. Aber das alleine wird nicht reichen. Ja? Also wir haben jetzt eben gewisse Extremwetterereignisse, an die ist es sehr, sehr schwierig, sich anzupassen. Das ist dezentral in den kleinen Flüssen, sehr lokal, sehr hohe Regenmengen und das überall in Deutschland oder auf der ganzen Welt so hinzubekommen, dass wir damit leben können, ist extrem schwierig. Und deshalb muss man eben ja, die Treibhausgasemissionen reduzieren, damit die globale Temperatur eben nicht weiter ansteigt.
Sie haben gesagt, Ein Punkt sind die Treibhausgasemissionen, sprechen wir später nochmal drüber. Sie haben aber auch gesagt, Hochwasserschutz ist wichtig. In dem Zusammenhang, wie wichtig sind für Sie Flutpolder, also Flächen, die dann gezielt überflutet werden können, wenn es denn ein Flusshochlauf erfordert?
Die sind natürlich wichtig, aber das ist ein Instrument von vielen. Flächenversiegelung ist ein Problem. Wir bauen immer noch mehr Flächen zu. Da kann das Wasser sehr schnell ablaufen und deshalb führt es dann irgendwo zum Hochwasser. Auch Flussbegradigung, Renaturierung sind wichtig und dann eben auch Flutgebiete. Da ist es natürlich immer schwierig. Bei all diesen Maßnahmen, erstens kosten sie was. Da ist es aber klar, eine Hochwasserschutzmaßnahme ist in der Größenordnung von Millionen. Die Schäden sind immer in Größenordnung von Milliarden. Also das lohnt sich auch immer. Aber es ist natürlich auch wie in jedem gesellschaftlichen Prozess eine Diskussion zwischen den Betroffenen, also denjenigen, denen das Land gehört, die vielleicht auf ihre Ernte verzichten müssen. Das müssen wir aber irgendwie hinbekommen.
Herr Aiwanger, und da möchte ich die Frage an Sie weitergeben. Wenn wir von der Wissenschaft wissen, Wetterextreme wie Überschwemmungen werden zunehmen, wir haben gerade gehört, Hochwasserschutz lohnt sich immer. Warum waren Sie dann, Herr Aiwanger, oder die Freien Wähler gegen Flutpolder?
Das stimmt so nicht. Wir waren nicht gegen Flutpolder im Allgemeinen, sondern es wurden nur einige Standorte konkret diskutiert. Es ging um 11 Flutpolder entlang der Donau. Einer davon ist schon von früheren Zeiten fertig und nicht mal der wurde jetzt eingesetzt, weil die Donaupegelhöhe diesen Einsatz nicht rechtfertigt hat. Also selbst wenn wir die 10 Polder schon fertig hätten, hätten die Probleme nicht gelöst von lokalen Starkregenereignissen deutlich vor der Donau. Natürlich wollen wir die in den nächsten Jahren trotzdem jetzt realisieren. Diese Polder werden Milliardenbeträge kosten, aber auch die sind nicht gut, um von der Donau mal, jetzt sage ich salopp gesagt, meterweise Wasser abzulassen, sondern die bringen nur, dass man für einige Stunden einen Hochwasserscheitel kappen kann. Also das sind nicht so viele Kubikmeter, dass man die Donau so weit entwässern könnte, dass wir auf Normalstand bleiben, sondern diese Kubikmeter müssen dann genau just zum richtigen Zeitpunkt richtig gefüllt werden. Es ist also besser, diese zu haben, aber es ist nicht so, dass wir generell die hätten verhindern wollen, sondern das wird natürlich jetzt in der Argumentation politisch missbraucht.
Herr Aiwanger, aber ich gehe da direkt rein. Einsatz gehabt. Ja, gehe da direkt rein, weil wir ja einen Experten dabei haben. Herr Höhne, sehen Sie das auch so? Hat Herr Aiwanger da recht, dass diese Flutpolder dann punktuell doch nicht unbedingt so viel bringen?
Naja, also recht hat er nicht wirklich, denn was wir jetzt ja gesehen haben, ist, dass die Flut oder die Regenfälle woanders stattgefunden haben und jede Hochwassermaßnahme hilft. Und da haben wir jetzt Glück gehabt, dass wir die nicht brauchten, aber vielleicht hätten wir sie gebraucht, wenn der Regen nur ein ganz kleines bisschen woanders runtergekommen wäre, was man auch nicht vorhersehen kann. Aber ich habe vorher geguckt und Sie werden zitiert, Herr Aiwanger, dass Sie sagen, die Polder seien überflüssig gewesen, weil nur alle 100 Jahre sie mal überflutet werden. Und genau das ist der Punkt. Sie sind nicht überflüssig, weil ein Jahrhunderthochwasser, das früher mal ein Jahrhunderthochwasser war, ist eben heute kein Jahrhunderthochwasser mehr, sondern wird sehr viel öfter stattfinden. Und deshalb sich gegen Überflutungsmaßnahmen zu stemmen, ist angesichts des Klimawandels wirklich überhaupt keine gute Idee.
Herr Aiwanger, da sind wir jetzt auch schon mitten dabei beim Thema Versäumnisse beim Hochwasserschutz. Das wird ja gerade in Bayern diskutiert, nicht nur in Bayern, sondern auch darüber hinaus. Deiche haben nicht gehalten, angedachte Flutpolder, ich wiederhole noch mal kurz, also große Flächen, die beim Flusshochwasser gezielt geflutet werden können, die wurden zum Teil nicht gebaut. Später 2021 haben sie sich dann dafür entschieden, aber wie gesagt, die sind immer noch nicht wirklich gebaut. Warum geht es immer erst um Hochwasserschutz oder Klimaschutz, wenn die Wetterkatastrophe schon längst da ist?
Das muss ich jetzt nochmal richtigstellen. Wir haben 2018 in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, das Flutpolderkonzept wird umgesetzt mit Ausnahme von 3 namentlich genannten Poldern. Bei dem einen ist jetzt ein bestehender schon dort, der aber jetzt nicht eingesetzt wurde. Und an anderer Stelle wird jetzt aus bisher 2 kleineren ein größerer Polder. Alle anderen wurden nicht angefasst in der politischen Debatte, sind in der Planung ganz normal weitergelaufen, sind aber genauso wenig fertig wie die anderen, über die diskutiert worden ist. Und wir müssen über solche Dinge diskutieren und können nicht sagen, der erstmalige Planer hat immer recht, sondern ich muss mit den Grundbesitzern reden, muss mit den Kommunen dort reden, muss mit der Wirtschaft reden, wo vielleicht irgendwas noch geplant ist. Also es stimmt nicht zu sagen, wir hätten im großen Stil den Polder aus. Ausbau verzögert, sondern es wurde nur um einige wenige diskutiert. Alle anderen sind wie geplant weitergeplant worden, sind aber bis heute nicht fertig.
Sie sind aber nicht da und man könnte ja durchaus argumentieren,
dass das verzögert wurde.
Nein, aber der Punkt an der Stelle...
Nein, das verzögert wurde. Man könnte so argumentieren, aber es stimmt einfach nicht. Ich will ja nicht, dass hier Stories in die Welt gesetzt werden, die nicht stimmen.
Sagen Sie, Herr Einwanger, ich will an dem Punkt weitermachen, weil Sie eine andere Frage angestimmt haben. Eigentumsfragen, Enteignungsfragen. Es ist ja klar, der Bau von Flutbouldern, der ruft Ärger hervor, denn es braucht dafür eben große Flächen, die geflutet werden können. Wer gibt diese Flächen ab? Wie wird dafür entschädigt? Das sind ja große Knackpunkte dahinter. Macht man das also auch nicht so gerne, weil es einfach politisch unpopulär ist?
Natürlich ist Bevölkerung vor Ort betroffen, und zwar nicht nur der Landwirt, der dafür Flächen abtreten muss, quadratkilometerweit, sondern es sind auch bestehende Siedlungen dagegen vor Ort oft, weil die sagen, wenn so ein Polder errichtet wird und da steht dann tagelang 6 Meter hoch das geflutete Wasser drin, dann drückt mir der Grundwasserspiegel nach oben, weil das Wasser aufs Grundwasser drückt, hebt mir hier vielleicht die Kellerdecke hoch. Wir haben daneben Autobahnen und Bahnlinien. Auch die sind teilweise dagegen, weil sie sagen, dieses kann zum Aufweichen der Verkehrsinfrastruktur in der Nähe führen und so weiter. Also es ist nicht nur so, gibt dem Bauer Geld, der gibt ja das Feld voll erledigt, sondern das ist sehr viel komplexer bis hin zur Beeinträchtigung von Trinkwasser. Auch Wasserzweckverbände haben sich an uns gewandt, Bürgermeister, und haben gesagt, wenn du dort die Brühe anstaust, kann sein, dass mein Grundwasser verseucht wird. Also das muss alles betrachtet werden.
Und ich höre da atmen und ich glaube, es ist Frau Weigand. Frau Weigand aus Situation aus Ahrweiler. Genau. Was haben Sie da gelernt von damals?
Unsere Planungen für unsere Polder sind natürlich nicht an einem großen Fluss wie der Donau, sondern für das Ahr-Einzugsgebiet, also ein reißender Mittelgebirgsfluss. Das sind etwas andere Voraussetzungen. Deswegen sind bei uns, glaube ich, wenn das kommt, die Leute sehr froh, dass das Wasser lieber nicht 6 Meter, sondern bei uns sind tatsächlich diese Mauern dann 30 Meter hoch, der steht, weil sonst wird es nicht nur die Häuser im Keller fluten, sondern die Straßen wieder wegreißen und die Wasserleitungen und die Stromleitungen und die ganzen Häuser. Also das ist eine andere Ausgangslage und es sind grüne Polder, ich glaube, das hat Herr Aiwanger ja auch so beschrieben, und die können, solange sie nicht eingestaut sind, weiter genutzt werden. Das heißt, dort, wo tatsächlich die Poldermauern, die Bauwerke sind, dort nicht, aber in den anderen Flächen kann man weiter Heu machen, kann man weiter als Weide oder sonst wie nutzen, gibt natürlich dann kleine Verluste, und im Falle des Einstaus gibt es einen größeren Verlust, den man auch den Landwirten und auch den Privatleuten kompensieren muss, meines Erachtens. Aber die Verfügbarkeit der Flächen ist natürlich ein Problem in unserer Region, eher tatsächlich für die Bauwerke selbst, und da wäre es natürlich auch gut, wenn wir wissen, wie wir entschädigen können, sowohl für die Nutzung als auch dort, wo wir bauen wollen. Und diese Prozesse müssen schneller gehen.
Aber das würden Sie sich wünschen?
Solche Genehmigungsverfahren lang gedauert. Das würden wir uns sehr wünschen, wenn man guckt, teilweise in Ostdeutschland oder auch in anderen Bereichen, wo schon gebaut worden ist. Manche gingen was schneller und andere haben 15, 20 Jahre gebraucht, bis die Genehmigung und der Bau mal durch waren. Die Zeit haben wir nicht mehr. Der Klimawandel geht so schnell voran, dass diese extremen Ereignisse immer häufiger kommen. Und das können wir uns, glaube ich, nicht leisten. Wir werden sonst noch viel mehr Menschenleben verlieren und Hab und Gut in Milliardenhöhe. Das ist auch volkswirtschaftlich nicht sinnvoll, das so weiterlaufen zu lassen. Abgesehen davon, dass wir diesen Klimawandel bremsen müssen mit allem, was wir haben.
Ich komme zu einem weiteren Punkt. In Überschwemmungsgebieten sollte nicht mehr gebaut werden. Das ist ja auch so ein Punkt, der immer wieder angesprochen wird. Im Ahrtal ist das aber zum Teil passiert. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Weigand, bei Ihnen ja auch, Sie sind ja auch wieder in dem Haus, was vor 2 Jahren in Ihrem Falle betroffen war. Warum wird immer wieder in Überschwemmungsgebieten gebaut? Leute, die gerade nicht betroffen sind und mit gesundem Menschenverstand drüber nachdenken, denken, ja, ist doch eigentlich logisch, dass man in Überschwemmungsgebieten keine Baugenehmigung bekommen sollte. Warum passiert es trotzdem?
Das geht uns, glaube ich, allen so, dass man das erstmal denkt. Wenn man guckt, wir haben in Zeitmenschengedenken immer an Fließgewässern gebaut. Das ist Lebensmittel, das ist Energiequelle, das ist Nahrungsquelle. So, Großstädte, ein großer Teil von Köln liegen im Überschwemmungsgebiet. An der Donau wird es teilweise ähnlich sein. Also alle Leute da wegzubekommen, ist utopisch. Auch bei uns ist das Thema zum einen, wir haben gerade dieses HQ 100 gehört. Das ist ja eigentlich die Grenze, Überschwemmungsgebiet bauen, nicht bauen. In der Zeit, wo ich dort wohne, seit gut 10 Jahren, hat sich
die Begrenzung für das Jahrhundertwasser.
Genau, genau. Und diese Marke, hat sich, seitdem ich dort wohne, in 10 Jahren dreimal verändert. Von 3,40 bei uns auf 3,71 und jetzt ist sie bei 5,80 Meter. Da kommen auf einmal auch ganz viele Bereiche dort hinein. Das andere Thema ist, wo finde ich neues Bauland? Wo kann ich denn hingehen? Es gibt Schulen, es gibt Arbeitsstätten, es gibt soziales Umfeld, wo Familien hier bei uns in der Region seit Generationen herkommen. Die Alternativen, weggehen zu können, sind beschränkt. Der Wille, weggehen zu wollen, ist beschränkt. Der Wille, sich zu schützen, der ist durchaus groß. Und deswegen ist der Aufbau entsprechend anders und resilienter.
Also
wenn man hier
gegen
durch die Straßen geht, sehen die Gebäude ganz anders aus.
Sie sind gegen einen Stopp, dass in Überschwemmungsgebieten nicht gebaut werden soll. Ministerpräsident Söder in Bayern hat sich ja auch dagegen ausgesprochen. Er möchte auch nicht, dass es einen solchen Stopp in Überschwemmungsgebieten gibt für das Bauen. Was sagen Sie, Herr Aiwanger?
Ja, natürlich ist das in vielen Fällen die ehrliche Ursache, dass man wirklich die letzten Jahrzehnte in Gebiete hineingebaut hat, wo eben über Jahrzehnte mal nichts passiert ist, wo man aber aus früheren Quellen weiß oder anhand früherer Landkarten, dass das natürliche Ausbreitungsgebiet der Flüsse gewesen ist. Aber die Menschheit wird mehr, der Bedarf von Wohnraum etc. wird mehr und dann geht man eben in solche Gebiete hinein, in der Hoffnung, wird schon nichts passieren. Aber wir müssen hier, ich bin überzeugt, noch genauer hinschauen und auch den Leuten ins Gewissen reden und den Kommunalpolitikern ins Gewissen reden und sagen, bitte denkt das zu Ende, das kann bitter enden. Aber in der konkreten Situation ist dann eben so, da kommt ein Bauwilliger, klopft beim Bürgermeister an, beschwert sich dann beim Landrat über den Bürgermeister. Und wenn der Bürgermeister sagt, du spinnst wohl, dort kannst du doch deine Haut.
Jetzt haben wir gerade...
alle nicht reinbauen und am Ende drücken wir vielleicht alle Hühneraugen und weg dafür als werden.
Jetzt hatten wir gerade Probleme, Sie zu verstehen, Herr Aiwanger. Aber ich gebe die Frage auf jeden Fall nochmal an Herrn Höhne weiter, unseren Klimaforscher in der Runde. Gehört eigentlich auch dazu, wenn wir einen langfristigen Klimaschutz wollen, weil wir sagen, das ist eigentlich auch der beste Schutz vor extremen Wetterereignissen, gehört dazu eben nicht auch, dass wir als Gesellschaft lernen, wir müssen uns eben anpassen, wir müssen Veränderungen hinnehmen, wir müssen vielleicht auch Verzicht hinnehmen. Und dazu gehört beispielsweise auch, dass wir eben nicht in Überschwemmungsgebieten bauen. Muss man solche Wahrheiten nicht direkter kommunizieren?
Ja, es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sagen, dass eben der Klimawandel real ist und er zunehmen wird, wenn wir nicht extrem umsteuern. Und dazu gehört eben auch, sich anzupassen und zu gucken, ob man an dieser bestimmten Stelle ein Haus bauen kann oder nicht. Und man sieht das ja sehr an den Versicherungen. Da sind wir in Deutschland ja nicht allein. Es gibt eben bestimmte Teile oder nahe von Flüssen oder nahe von Meeren weltweit, findet man nachher überhaupt keine Versicherung mehr für sein Gebäude. Und das ist ein Anzeichen, die Versicherung haben das sehr genau im Blick. Die können sich ja auch Katastrophen im Prinzip nicht leisten, wenn sie die falsch versichert haben. Und das ist für mich ein klares Anzeichen, dass das sehr, sehr schwierig wird. Also wir müssen tatsächlich uns ändern. Wir müssen den Klimawandel mitdenken. Aber nochmal, und das hatte ich jetzt schon mehrmals gesagt, das hilft alles nichts, wenn wir so weitermachen wie bisher mit den Treibhausgasemissionen. Die müssen runter und das ist für mich erstmal auch extrem wichtig.
Wir kommen noch auf die Treibhausgasemissionen, versprochen. Ich möchte noch einen weiteren Punkt mit reinbringen, die Pflichtversicherung für Elementarschäden. Nach der wird gerade eben auch geschrien, weil man eben die Kosten sozusagen aufteilen möchte. Wenn es eine solche Pflichtversicherung für Hauseigentümer gäbe, dann könnte man sich besser gegen Unwetterkatastrophen absichern. Und schon nach der A-Flut vor 3 Jahren hatten sich die Länder für eine solche Versicherung stark gemacht. Aber es fehlt ein Entwurf der Bundesregierung. Ist diese Pflichtversicherung, über die jetzt alle sprechen, eine gute Idee? Frau Weigand, ich habe Sie wieder atmen gehört.
Also ich glaube, die Pflichtversicherung ist eine gute Idee, wie sie nachher technisch ausgestaltet werden muss, damit sie handelbar ist, damit sie auch für viele Leute, die ein erhöhtes Risiko haben, greift. Nochmal, ich glaube, wir können nicht Millionen von Leuten umsiedeln. Natürlich, da wo besondere Gefahr ist, wäre es gut, wenn wir da nicht wieder bauen müssen. Und da ist aber auch nur das ganz nach unten auf die unterste kommunale Ebene zu delegieren, ist ein bisschen einfach. Ich glaube, wir müssen auch in der Regional- und Landesplanung dann ganz anders damit umgehen und Ortschaften auch die Möglichkeit geben, aus dem Korsett, wo sie jetzt liegen, rauszuwachsen, in Flussregionen mehr Raum zu geben und dafür mehr ins Umland zu wachsen. Und das ist ja auch ein schwieriges Thema. Aber zurück zur Pflichtversicherung. Ich glaube schon, dass das ein valides Instrument ist. Auch die Menschen sind hoffentlich alle gesundheitsversichert, zahlen teilweise unterschiedliche Tarife, je nachdem, ob sie privat oder entsprechend in den Krankenkassen sind, können bestimmte Zusatzleistungen sich selber noch leisten, aber sie haben einen Grundschutz und die Gesundheit und im Zweifelsfall das eigene Zuhause sind die zwei wichtigsten Themen im Leben. Und das wäre schön, wenn wir das auch nochmal versichern, weil das hängt, glaube ich, auch irgendwann eng zusammen. Und da kann man, denke ich, Lösungen finden, wenn man denn will.
Da soll ja drüber auch diskutiert werden, unter anderem bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz. Aber der Gesamtverband Deutscher Versicherungswirtschaft in Form von Jörg Asmussen, dem Hauptgeschäftsführer, die sind eindeutig gegen eine solche Pflichtversicherung, wurde heute auch nochmal im Deutschlandfunk gesagt. Und dann kommen auch noch die Bürger hinzu. Vielen ist die Versicherung zu teuer. Oder andere Bürger werden von den Versicherern gar nicht erst angenommen, weil sie nämlich in einer sogenannten Hochrisikozone wohnen. Wie wäre also eine Pflichtversicherung den Bürgerinnen und Bürgern vermittelbar? Herr Aiwanger, frage ich Sie, da Herr Söder ja auch nach dieser Pflichtversicherung ruft.
Indem man die Dinge vielleicht ganzheitlich angeht, natürlich werden die Versicherer dann im Gegenzug erwarten, dass die Hausbesitzer gewisse bauliche Standards einhalten. Dass man sagt, ich versichere dich gerne auch am Rand des Flusses, wo es dich alle 10 Jahre mit dem Hochwasser erwischt, rechnerisch, aber du darfst im Erdgeschoss keinen Parkettboden haben, sondern musst nur im ersten Obergeschoss wohnen. Darfst vielleicht unten dein Auto parken, das du dann bitte rechtzeitig rausfährst aus der Garage. Musst deine Kellerschächte wasserdicht machen, musst deine Haustür einbauen, die du im Hochwasserfall abdichten kannst, dass du nicht das Wasser drin hast. Darfst keinen Öltank drin haben, der dann aufschwimmt und berstet und dann müssen wir die Ölsondertruppe holen und so weiter. Und dann nehmen wir dich unter diese Fittiche, aber es darf nicht dazu führen, dass jeder sagt, ich bin ja jetzt versichert, passt schon, oder dass die Versicherung so teuer wird, dass der Hausbesitzer sagt, da bin ich ja noch 10 Jahre pleite, egal ob ein Hochwasser kommt oder nicht, also einen vernünftigen Kompromiss in der Mitte und insgesamt sehr viel mehr gesamtgesellschaftliche Anstrengung, eben diese Auswirkungen zu reduzieren. Einige Dinge habe ich schon angesprochen, vor allem auch den dezentralen Hochwasserschutz, dass wir sagen, dass möglichst solche Gebiete auch für Platzregen vor Ort abgesichert werden und nicht das ganze Schlamm und Wasser aus den ganzen Feldern dann in die Keller sich ergießt.
Herr Höhne, haben Sie ein bisschen als Klimaforscher Angst, dass wenn so eine Pflichtversicherung kommen würde, dass dann die Bürger sagen, ah super, ich kann mich versichern, also wenn ich einen Schaden habe, ist ja eigentlich egal und dann fällt der langfristige Klimaschutz wieder so ein bisschen runter?
Ja, die Versicherung ist sicherlich hilfreich, aber sie kann nicht alles lösen. Also eine Versicherung ist ja immer so, dass viele einzahlen, damit sie nur wenige und nur wenige haben Schäden und die werden dann eben kompensiert. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir nichts ändern an der Bauweise und wo wir die Gebäude bauen, dass irgendwann alle Schäden haben und dann bringt die Versicherung ja nichts mehr, weil dann zahlen wir so viel rein, wie wir nachher alle rausbekommen. Und deswegen ist eine Versicherung nur sinnvoll, wenn wir eben sie unter Bedingungen vergeben, also dass Menschen ja nur an bestimmten Stellen bauen oder eben bestimmte Vorkehrungen treffen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Natürlich darf es eben auch nicht dazu führen, dass alles nur vergesellschaftet wird, denn man muss eben selber aufpassen, wo man baut und wie man baut. Wir müssen als Gesellschaft natürlich uns gegenseitig helfen, aber es darf nicht dazu führen, dass jeder das machen kann, was er will, weil er ja weiß, dass das sowieso nachher bezahlt wird.
Darf ich da einmal ergänzen?
Bitte, Frau Weigand.
Wenn ein Haus, schon ein Keller, ist teilweise eine sehr große Zerstörung, da ist die Heizung vielleicht des Homeoffice oft viele Erinnerungen. Aber wenn ein Haus ganz zerstört ist, das kauft man nicht von der Stange wieder, indem man das Geld von der Versicherung einsetzt. Da kommen Monate und Jahre Arbeit und Entbehrungen und Verzweiflung dazu. Da gehen Lebensjahre drüber verloren. Insofern hat, glaube ich, jeder, auch der eine Versicherung hat, ein Interesse daran, dass das Haus nicht einfach riesige Schäden erleidet. Wir reden nicht von, ich sage mal vorsichtig, 10 Zentimeter Wasser im Keller, was auch nicht schön ist und auch nicht einen halben Meter Wasser im Keller, sondern da passiert durchaus deutlich mehr. Und da gebe ich viel Lebenszeit und Kraft und Mut und Gesundheit da rein. Und das ist, glaube ich, was anderes als irgendwas, was man sich mit Versicherungsgeld einfach nur neu von der Stange kaufen könnte. Das ist, glaube ich, wichtig dabei zu verstehen. Und ich glaube, man wird sich auch nicht in eine Hängematte packen. Jemand, der gesundheitsversichert ist, putzt immer noch seine Zähne und isst mal einen Salat und macht vielleicht sogar noch ein bisschen Sport. Also
da fällt der Klimaschutz nicht hinten runter oder ist es einfach zu vereinfacht dargestellt an dieser Stelle?
Ja, genau
an
das.
Dieser,
also sowohl Klimaschutz als all die anderen Themen sind damit nicht ausgelöscht. Das wäre, glaube ich, deutlich zu einfach. Wir haben das mitgemacht, wir wissen, was das bedeutet. Wir sind jetzt gerade wieder bei uns drin. Viele Nachbarn sind noch nicht wieder im eigenen Haus und kämpfen noch, überhaupt die Chance zu haben, irgendwohin zurückzugehen und sind immer noch inzwischen Unterkünften, fast 3 Jahre nach dem Ereignis.
Das heißt, die Folgen sind durchaus lange. Herr Höhne, Sie haben es reingebracht und haben gesagt, wir müssen Treibhausgasemissionen senken. Es führt nichts daran vorbei, nur das behilft eben, um sozusagen Unwetter zu vermeiden, um die Erderwärmung noch irgendwie erträglich zu machen. Was wäre denn da die erste Maßnahme, die Sie ansetzen wollen? Wir wissen ja seit Montag nochmal, da hat der Expertenrat für Klimafragen sich nochmal geäußert, es gibt ein neues Gutachten und der Expertenrat für Klimafragen bezweifelt, dass Deutschland seine Klimaziele erreicht. Konkret, dass bis 2030 die CO2-Emissionen um 65% im Vergleich zu 1990 gesenkt werden können. Und die Ziele für 2045, Entschuldigung, die werden auch bezweifelt. Also, wo müssen wir ansetzen?
Ja, wir müssen eben deutlich mehr Klimaschutz machen und nicht weniger. Und jetzt steht ja gerade eine Wahl an, die Europawahl. Und da sieht man, dass die verschiedenen Parteien im Programm haben. Einige wollen mehr machen, aber einige wollen auch den Green Deal zurückdrehen. Und das wäre wirklich fatal aus meiner Sicht. Und wir haben jetzt eben gesehen, dass mit den Fluten und den Katastrophen, was wir uns eben an den ungebremsten Klimawandel nicht anpassen können. Wir können uns diesen ungebremsten Klimawandel einfach nicht leisten. Und deswegen ist es immer günstiger, Klimaschutz zu machen, als sich an die Schäden anzupassen. Und was man jetzt machen muss, liegt eigentlich auf der Hand. Also wir müssen unbedingt die umweltschädlichen Subventionen abbauen. Wir geben in Deutschland immer noch 65 Milliarden im Jahr aus für umweltschädliche Subventionen, also für Dinge, die wir eigentlich gar nicht haben wollen.
Also dass der Diesel zum Beispiel steuerlich begünstigt wird.
So ist es. Der Diesel wird begünstigt. Es geht um die Entfernungspauschale, das Dienstwagenprivileg. Die Industrie kriegt Vergünstigungen für Energie. Das muss man alles sozial verträglich abbauen, das ist ganz klar, aber das geht und das müsste unbedingt passieren. Dann müssen wir unbedingt die erneuerbaren Energien schneller ausbauen als bisher. Da hängt man insbesondere in Bayern im Windausbau sehr hinten dran. Es geht unbedingt darum, die Mobilität mehr auf die Schiene zu bekommen. Es geht darum, CO2-freie Autos zuzulassen. Es geht darum, die Gebäude umzubauen und ab jetzt eigentlich nur noch klimafreundliche Heizung einzubauen. Und bei dem ganzen Thema gibt es eigentlich kein zu schnell. Wir müssen so schnell sein wie möglich und derzeit sind wir auf einem völlig falschen Pfad. Weltweit steuern wir auf Temperaturerhöhungen ja ungefähr bis 2,5 Grad hin. Wir sind jetzt schon bei 1,2 Grad ungefähr. Also wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird die Temperaturerhöhung insgesamt noch doppelt so hoch, wie sie jetzt schon ist. Und wir können jetzt schon sehen, dass bei der jetzigen Situation wir Schäden haben, mit denen wir fast nicht mehr umgehen können. Und da kann sich jeder ausrechnen, dass wenn es so weitergeht, dann ist es einfach nicht mehr handelbar.
Herr Aiwanger, dann gebe ich die Frage direkt an Sie weiter. Wann macht Bayern Tempo? Beispielsweise bei der Windkraft.
Ja, wir machen da Tempo und wir haben jetzt hunderte Windräder in Planung. Wir sind bei allen erneuerbaren Energien in Deutschland führend, außer der Windkraft, weil eben früher die niedrigen Windräder im Süden nicht so lukrativ waren. Aber man sieht auch die Realpolitik, selbst jetzt eine grüne Bundespolitik hat die Fördergelder für Elektroautos gestrichen. Selbst unter einem grünen Wirtschaftsminister werden derzeit so viele Ölheizungen wie nie eingebaut, weil über das Heizungsgesetz so viel Verunsicherung geschürt worden ist.
Unter anderem auch durch Sie, Herr Aiwanger. Sie haben ja auch durchaus gegen das Heizungsgesetz gewettert. Ich erinnere beispielsweise an Veranstaltungen in Erding, wo es auch um das Heizungsgesetz ging.
Genau, zu Recht. Das war vor einem Jahr. Da habe ich gesagt, es wird eine Fehlsteuerung geben. Und vor wenigen Tagen hat Herr Habeck selbst zugegeben, dass es falsch war, in der Form vorzugehen. Und er hat gesagt, es sei ein Test gewesen, zu sehen, wie belastbar die Bevölkerung ist. Und er sei übers Ziel hinausgeschossen und müsse jetzt zurückrudern. Genau das habe ich vor einem Jahr schon gesagt.
Aber trotzdem klingt es ein bisschen, Herr Aiwanger, jetzt haben Sie so ein bisschen die Verantwortung abgegeben. Ich bleibe noch mal ganz kurz bei den Windanlagen. Einfach nur mal als ein Beispiel. Bayern hat laut Bundesnetzagentur in 2023 nur 17 Windkraftanlagen genehmigt. Und damit liegt Bayern auf dem letzten Platz bei den Flächenstaaten. Wie schaffen Sie da Ihr Ziel? Es gibt nämlich ein Klimaziel, nämlich bis 2030 1.000 neue Windkraftanlagen zu bauen. 17 wurden jetzt gerade im letzten Jahr genehmigt. Eigentlich müssten sie ab sofort 150 Windkraftanlagen im Jahr errichtet werden. Das klingt alles sehr unrealistisch.
Wir bauen derzeit ungefähr ein Drittel bis zu 50% der Photovoltaikanlagen Deutschlands in Bayern.
Aber ich war jetzt bei den Windanlagen.
Natürlich dauert ein Windrad in der Planung 3 bis 5 Jahre. Auch die Windräder, die jetzt in Nordrhein-Westfalen gebaut werden, wurden vor 3 bis 5 Jahren geplant. Wir haben jetzt eine schnellere Beschleunigung, brauchen aber immer noch 3 bis 4 Jahre. Aber wir haben es als Freie Wähler erst vor 2 Jahren geschafft, 10 H zu durchlöchern. Also erst seit Ende 2022.
Die Abstandsregeln für die Windräder.
Genau. Genau, seitdem haben wir jetzt erst erleichterte Möglichkeiten, Windräder zu bauen, auch in den Wäldern zu bauen. Und siehe da, dann gibt es wieder Bürgerinitiativen, die das dann wieder verhindern wollen. Also es ist alles nicht so einfach, dass der Minister eine Zahl aufs Blatt Papier schreibt und das ist übermorgen umgesetzt. Wir sind eben nicht in China, sondern ich muss die Bevölkerung bei diesem Weg mitnehmen. Das tue ich jetzt.
Man
und wir
muss
kommen
ja auch
voran.
Ernsthafte Zahlen aufs Blatt schreiben.
Wir haben mehrere hundert Windräder jetzt in der Planung und kommen dort voran. Mhm.
Herr Aiwanger, und jetzt habe ich nämlich ganz schwer den Herrn Höhne atmen gehört. Vorhin war es Frau Weigand, aber jetzt war es definitiv Herr Höhne. Herr Höhne.
Ja, ich finde es ein bisschen schade, Herr Aiwanger, dass Sie immer ausweichen, wenn man Sie auf bestimmte Dinge anspricht. Also Windausbau ist in der Tat Schlusslicht. Ja, also es wird extrem wenig in Bayern ausgebaut im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Bei Solar ist das anders, klar. Aber beim Windausbau hapert es. Und die Sonne hat das Problem, oder wir haben bei Solar das Problem, dass eben nachts die Sonne nicht scheint. Der Wind weht aber und deshalb ist der Windausbau extrem wichtig und muss vorangehen. Und auch in der Vergangenheit haben Sie sich nicht wirklich hervorgetan bei ambitionierter Klimapolitik. Also Sie sind ganz...
Beispiele bitte, bringen Sie Beispiele.
Ihre
Wasserstoffstrategie vorangebracht und PV. Das soll erst mal einer machen in wenigen Jahren als Minister auf Landesebene.
Ihre Aussagen gegen das Heizungsgesetz?
Ihre Aussagen genau gegen das Heizungsgesetz. Und das ist auch irreführend aus meiner Sicht. Sie propagieren sehr Wasserstoff in Heizungen. Und das,
genau,
ist,
eine Lösung.
Nee, das ist ganz und gar keine Lösung.
Also bessere Lösung als Erdgas. Also bessere Lösung als Erdgas, wenn ich den Wasserstoff grün erzeuge.
Aber wenn Sie den Wasserstoff grün erzeugen, brauchen Sie ja auch wieder Ökostrom dafür. Und da brauchen Sie wieder die erneuerbaren Energien.
Wird dann auch außerhalb Bayerns erzeugt. Und wir haben ja viel Überschussstrom. Auch dort, wo die Windregionen Norddeutschland sind, wird ja vielfach der Strom abgeregelt. Dort gehört Elektrolyseur hin daneben. Das habe ich vor Jahren schon gesagt. Macht den Windüberschussstrom zu Wasserstoff, geht damit in die bestehenden Pipelines rein, bessert wenigstens die Erdgasbilanz auf und 50% der Heizungen in Deutschland hängen am Erdgas. Je schneller wir diese Netze umnutzen auf grünen Wasserstoff, ist besser als eine Wärmepumpe, die wir so schnell nicht hinkriegen und die wieder mit Frackinggas und Öl und Kohle teilweise den Strom erzeugt, weil auch der Wind nicht immer weht.
Ja, Herr Höhne, da wollen Sie antworten.
Das ist eben genau das Problem der Rhetorik. Wenn wir hier Hoffnung machen, dass es viel billigen grünen Wasserstoff gibt, dann führt das dazu, dass die Leute mehr Gasheizung einbauen und auch mehr Verbrennungsmotoren kaufen, weil sie hoffen, dass das irgendwie mit E-Fuels läuft. Ja? Das ist aber ein Problem, denn es wird niemals richtig viel günstigen Wasserstoff geben. Weil
das wissen Sie nicht. Natürlich wird der
weltweit
erzeugt.
In beiden Fällen, für die Heizung und auch für das Auto, brauchen wir ungefähr 6 bis 7 Mal so viel Strom, als wenn über den Umweg über Wasserstoff, als wenn wir den Strom direkt nutzen würden in der Wärmepumpe oder
den Wasserstoff holen wir ja aus dem Ausland, aber den Strom können wir nicht aus Afrika.
Auch den Wasserstoff, den wir aus dem Ausland holen, der wird auch extrem teuer sein und da wird es immer billiger sein, lokalen Strom zu produzieren. Und das wirkliche Problem, und das ist wirklich ein Problem und auch gefährlich sozusagen, wenn man die Hoffnung macht, dass es viel günstigen Wasserstoff gibt, dann führt man die Leute in mehr Verbrennungsmotoren und in mehr Gasheizungen. Mhm. Und damit haben die Bürgerinnen und Bürger, die sich das gekauft haben, nachher die Kostenfalle. Denn Sprit wird teurer werden, weil wir Klimaschutz machen wollen. Gas wird teurer werden, weil wir Klimaschutz machen wollen. Und der billige Wasserstoff wird nicht kommen.
Ein gewaltiger Punkt auch.
Momentan
weil
haben wir die
Kostenfalle
für die ein Elektroauto gekauft haben, weil der Strom teuer wird, auch an der Elektrotankstelle.
Das stimmt auch nicht. Ich kann zu Hause mir Photovoltaik aufs Dach bauen und dann selber tanken und dann ist der Strom wieder billig. Auch der Normalbürger kann sich ein Balkonkraftwerk an den Balkon montieren.
Und jetzt atme ich schwer, Herr Höhne, Herr Aiwanger, jetzt gehe ich rein. Ich glaube, Sie haben die Argumente ausgetauscht. Der Hörer wird sich ein Bild davon machen können. Ich möchte noch mal Frau Weigand mit reinholen. Frau Weigand hat nämlich für den Kreis Ahrweiler angekündigt, als sie Landrätin wurde, dass sie einen radikalen Kampf gegen den Klimawandel führen wolle. So nannte es zumindest mal der Tagesspiegel. Etwa, dass bis 2030 der Strom im Kreis Ahrweiler zu 100% aus erneuerbaren Energien stammt. Solardächer, Windenergie, Nahwärmenetze sollen entstehen. Frau Weigert, welche Widerstände haben Sie da?
Dieser Beschluss tatsächlich, was den Strom angeht, grünen Strom zu bekommen, der stammt schon aus dem Jahre 2011, 13. Und dann ist relativ lange bis 21 nicht allzu viel passiert. Mittlerweile sieht es nochmal deutlich anders aus. Wir sind ein Landkreis, für Rheinland-Pfalz mittelgroß mit ungefähr 130.000 Einwohnern. Es passiert viel im privaten Bereich. Es passiert auch im Rahmen des Aufbaus. Dieses Thema nachhaltiger Aufbau. Auf den Dächern entsteht ganz viel Solar. Vor den Häusern stehen ganz viele Wärmepumpen. Etliche der betroffenen Ortsgemeinden, eine ganze Handvoll, baut gerade Nahwärmenetze. Da muss eh alles neu aufgebaut werden. Die Häuser sind zerstört, damit auch die Heizsysteme. Da passiert was. Der Kreis unterstützt das nach Kräften. Das Thema Wasserstoff wollen wir durchaus parallel auch mit dabei haben. Wir haben entsprechende Pipelines mitverlegt, als wir alles andere mitverlegt haben. Und wir werden versuchen, uns an die Wasserstoffpipeline anzubinden, um auch für unsere Industrie, dort wo hochkalorisch Energie gebraucht wird, Wasserstoff mit zur Verfügung stellen
also
zu können.
Also ganz viele Pläne, Frau Weigand, höre ich da raus. Mich würde noch mal interessieren, wie Sie die Leute dafür mitnehmen, weil wir haben ja auch verstanden, dass unter Umständen wir einen anderen Lebensstil brauchen, wenn wir eben auf Klimaschutz umstellen. Wie schaffen Sie es im Ahrweiler, die Leute mitzunehmen?
Also es wird auch einfach viel informiert, es werden viele Veranstaltungen gemacht, es werden kleinere Unterstützungsprogramme gemacht. Finanziell haben wir nicht viele Spielräume, aber wir fördern durchaus. Wir hatten den Ausbau von Energiespeichern für die eigene PV-Anlage gefördert. Im Moment fördern wir mehr Klimawandelanpassung, Dachbegrünungen. Wir machen, unsere Kommunen haben alle Klimaschutzmanager. Wir im Kreis haben selber auch Klimaschutzmanager, um solche Prozesse anzustoßen.
Also Sie sagen, das hat Priorität bei Ihnen.
Und da wird eine Biogasanlage. Ja, also einfach viel selber machen, Vorbild sein und viel Information auch rausgeben und Anreize schaffen. Mhm. Das, was wir lokal machen können. Aber ich glaube, das Thema Anreize ist auch nochmal was Wichtiges. Mhm. Wir haben gehört, und das ist sehr, sehr richtig, Anreizsysteme für klimaschädliches Verhalten zurückfahren, natürlich entsprechend sozial und wirtschaftlich verträglich. Aber ich glaube auch Anreizsysteme für klimafreundliches Verhalten massiv aufbauen. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Wir brauchen extrem viel Geschwindigkeit. Einfach nur das Geld einsparen und damit vielleicht woanders Löcher zu stopfen, hilft uns nicht, sondern wir müssen, glaube ich, auch mit entsprechenden Anreizsystemen den Ausbau und den Umstieg auf erneuerbare Energien in allen Sektoren entsprechend fördern.
Ich gehe leider rein.
Dezentrale Energiegewinnung ist, glaube ich, auch wichtig.
Das hatte auch Herr Aiwanger vorhin schon mal gesagt. Wir kommen zum Schluss.
Die Wasserstofflieferung aus Nordafrika ist, glaube ich, nicht sehr dezentral, aber gut.
Wir kommen zur Schlussrunde. Ich habe die gleiche Frage an Sie alle drei. Die mag erstmal vielleicht verblüffen, aber sie hat durchaus einen Inhalt. Wen hier in der Runde oder vielleicht auch sonst in Verantwortung würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen, um ihn oder sie in puncto extreme Wetterereignisse, Klimaschutz von was zu überzeugen? An alle die gleiche Frage. Sie haben auch nur einen Satz. Herr Aiwanger, wen nehmen Sie mit auf die Insel?
Herrn Habeck mitnehmen und würde mit ihm über die Technologieoffenheit reden wollen.
Aha. Frau Weigand, wen nehmen Sie mit? Wen wollen
Vielleicht
Sie von
die
was
Kombination
überzeugen?
Aus Herrn Höhne und Herrn Lindner, damit das Geld für den Umbau tatsächlich ins Rollen kommt.
Aha, okay. Und Herr Höhne sozusagen. Herr Höhne, für wen entscheiden Sie sich?
Na, ich würde Herrn Aiwanger mitnehmen, weil ich sehr wichtig finde, dass wir richtig und offen und nicht populistisch kommunizieren. Und da können wir, glaube ich, noch ein bisschen näher aneinander ranrücken.
Und dann wird diese Diskussion wahrscheinlich da auf der einsamen Insel fortgesetzt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielen Dank am Ende dieser Diskussion zur Frage, wie sehr braucht es eine bessere Klimapolitik, eine andere Klimapolitik, wenn Wetterextreme wie Hochwasser zunehmen. Mit dabei waren der stellvertretende Ministerpräsident Bayerns und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, die Landrätin Cornelia Weigand im Kreis Ahrweiler und Klimawissenschaftler Niklas Höhne. Vielen Dank an Sie drei für Ihre Zeit. Ich bin Maria Grunwald und vielen Dank fürs Zuhören.